ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Angst, Sorge, Panik, Furcht, schon allein die Zahl an Worten, die wir haben, um unseren Unwohlsein zu beschreiben, zeigt, da lauert ein Urinstinkt. Hier ist der Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und zugeschaltet ist mir Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, Arzt, Autor. Und wir wollen heute sprechen über ein Thema, das viele von uns kennen und das für viele ein echtes Problem ist. Angst. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir kennen uns. Wollen wir uns duzen oder wollen wir uns siezen?
Duzen.
Duzen wir uns lieber, Dietrich.
Ich habe schon vorab gedacht, wir müssen unsere alte Wellness-Sendung, die wir beide hatten, in der ARD wieder aufleben lassen, ja. Gerade jetzt.
Ja, genau, gerade jetzt wäre es gut für uns beide und für alle anderen auch. Genau. Wen trifft die Angst, Dietrich?
Jeden von uns. Denn Angst ist ja erstmal ein hervorragender Schutzmechanismus. Ja, den tragen wir in uns, in unseren Genen seit Anbeginn. Ja, sich vor der Gefahr des Feuers, vor schlechtem Essen, vor gefährlichen Tieren zu schützen, vor Naturkatastrophen. Das alles ist ja ein Überlebensmechanismus, der in uns lauert, in uns sitzt und uns hilft. Auf der anderen Seite kann Angst eben auch zur Hölle werden, weil wir uns so viel vorstellen oder erlebt haben und dann meinen, das wird noch alles viel dramatischer, sodass beide Seiten, die die Chinesen ja immer in Yin und Yang erstärken und schwächen, eben beschrieben haben, in uns sitzt.
Das klingt nach einer allgegenwärtigen Spirale, die sich eben so hochschrauben kann, dass man die Angst dann gar nicht mehr los wird. Nun hast du dich mit dem Thema Angst beschäftigt in deinem aktuellen Buch Leben ohne Angst, wie wir in schwierigen Zeiten wieder innere Stärke, Zuversicht eben auch finden. Aber was genau ist Angst? Also ist es eben dieser Warnmechanismus oder was ist das? Wie würdest du das beschreiben?
Eigentlich ist das eine psychosomatisch-mental-emotionale Reaktion. Angst sitzt tief in unseren Genen, aber sie sitzt auch in unserem Körper und sie sitzt eben auch in unserem emotionalen und denkenden Ich. Und das ist ja auch die große Schwierigkeit, die wir haben. Das kann einfach aus einer harmlosen Situation, sehe eine Spinne, eine Dramatik entstehen und eine Panikattacke. Die Furcht wird auf einmal zu einem gigantischen Erlebnis. Auf der anderen Seite, wenn es irgendwo brennt, dann schnuppern wir und suchen sofort den Schaden, haben Angst, dass etwas Stärkeres passieren könnte, das Haus abbrennen könnte oder die Liebsten verloren gehen. Oder was auch immer.
Und also daher ist es ein Warnmechanismus. Dann wäre ja Angst nicht immer negativ.
Dann wäre sie nicht negativ und dann ist es eine riesige Hilfe. Aber diese Angst, und wir haben das alle erlebt, dramatisch, Tschernobyl, Fukushima, dann Corona, aber auch Grippepandemien. Wir haben immer wieder diese Situation gehabt, ganz persönlich. Und ich weiß es selbst, in Tschernobyl bin ich rumgelaufen mit dem Geigerzähler und habe rausfinden wollen, bin ich und sind wir und ist die Gemeinschaft bedroht. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass noch ein anderes Atomkraftwerk in Deutschland eben auch gestrahlt hat. Und es hat dann geholfen, Schritt für Schritt ein Problem zu lösen, auf der anderen Seite auch die Öffentlichkeit zu informieren über die ganzen Hintergründe und mich selbst eben auch bewusst gemacht, bestimmte Nahrung zu meiden, meine Kinder anders zu ernähren, mit ihnen anders umzugehen, die Kindergärten eben auch anders zu betreuen.
Das heißt, also jetzt bist du bei dem Punkt schon, wie man es dann tatsächlich in den Griff bekommt, indem wir dann entsprechende Schritte dann tatsächlich einleiten. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe Freunde oder vielleicht würdest du mich gerne zu einer Achterbahnfahrt einladen oder zusammen einen schlimmen Horrorfilm
Nein, mach ich nicht.
Für mich auch schlimm. Oh. Also ich merke schon, da habe ich genau den richtigen Punkt getroffen. Wir werden beide Achterbahnangst haben.
Ja, total.
Aber auch bei Horrorfilmen. Also ich will nicht sagen, dass ich schon Panik schiebe beim Vorspann des Tatorts. Aber es gibt ja Freunde, die wir vielleicht haben oder Familienangehörige, die so etwas genauso lieben. Ganz ruhig weiteratmen. Es war nur eine theoretische Annahme, lieber Dietrich. Du musst nicht mit mir in die Achterbahn. Warum gibt es Menschen, die sich freiwillig etwas antun, wo wir beide sofort sagen, auf gar keinen Fall?
möglicherweise um diesen Adrenalinkick zu bekommen und den dann auch in dieser Dramatik versuchen, im Grunde auch zu überwinden, also diese Angst, diesen Horror auch zu überwinden und auch mental sich dem zu stellen. Das ist, könnte ja auf der einen Seite gut sein, auf der anderen Seite kann ich sagen, für mich ist das überhaupt weder Horrorfilm noch Achterbahn etwas, es sei denn, ich gehe mit meinem Sohn rein oder Kindern rein und das habe ich auch getan und ich habe mir riesige Sorge gemacht, weil der Sohn rein wollte, ich war grün und blau danach und er lachte mich an.
Du bist
an.
Ein Familienheld, ich merke das schon. Also Angst ist allgegenwärtig, wir reden heute drüber und du hast es schon angesprochen, ob das wirtschaftliche Unsicherheiten sind, Kriege, der ständige Stress, Sorgen um unsere Gesundheit, unsere Zukunft, kaum ein Gefühl besitzt, das fand ich so beim Lesen deines Buches, so viele Facetten. Das kommt in vielen Schattierungen daher, die Angst, oder?
Ja, und sie kommt eben sowohl persönlich als auch familiär im sozialen Umfeld, genauso wie am Arbeitsplatz, wie eben auch in der Politik, im gestaltenden Umfeld, in kulturellen Aktivitäten und so weiter und so fort. Sie ist eigentlich allgegenwärtig und sie ist eben auch immer verbunden mit Stress und eben auch auf der anderen Seite eben auch mit Schmerz. Mhm. Und Schmerzen, die dramatisch sein können, einen die Luft nehmen oder das Leben extrem schwer machen oder total behindern. Also diese drei Komponenten sind eigentlich gar nicht voneinander zu trennen. Und immer ist es körperlich, immer es sind die Hormone, es sind die Reaktionen des Körpers. Es ist immer.
Ist das messbar? Also was weiß ich, ein Schweißfilm in der Hand, erhöhtes Herzklopfen, Cortisolausschüttung. Also ist sowas messbar auch tatsächlich, Angst?
Alles messbar, bis hin zu DNA mittlerweile und Epigenetik, alles messbar. Und das ist ja das Tolle, dass unsere Wissenschaft einfach diesen Ansatz jetzt findet, vor allen Dingen auch die Psychosomatik ganz anders sieht. Bisher hat die Medizin ja nur immer den Körper berücksichtigt, diagnostiziert und therapiert, wenig eigentlich das, die mentale Gesundheit, wenig die mentale Situation und emotionale Situation des Menschen berücksichtigt. Und ich glaube, gerade durch die Angstforschung und Stressforschung kommt jetzt eigentlich eine ganz andere Form von ja, Erkennbarkeit dazu, die Medizin, aber auch die Prävention, die vorsorgenden Maßnahmen in Zukunft deutlich und dramatisch verändern können. Und die Stressforscherinnen und Forscher, die haben Wesentliches geleistet.
Spielt denn das Geschlecht, da blickt man ja auch in der Medizin jetzt etwas genauer drauf, wie reagieren weibliche Körper, männliche Körper, spielt das Alter eine Rolle? Hat Erziehung Einfluss darauf, wie wir bei, du hast vorhin das Beispiel Spinnen genannt, oder berufliche Sorgen, spielt das eine Rolle, auch wie wir erzogen werden?
Das spielt eine große Rolle. Also es gibt gerade eine Studie von Kindern, die gemacht worden ist in Dresden beispielsweise, die mit ihren Ängsten konfrontiert worden sind. Und man stellt dann fest, nur ein Drittel lässt sich behandeln, zwei Drittel gehen in eine Dramatik bis hin zur Depression oder sogar Suizid hinein. Das Alter spielt eine Rolle, Frauen und Männer. Frauen reagieren mit wirklich ganz emotionaler Aufgewühltheit und bis hin zum Weinen, Männer eher in Schlaflosigkeit und maximaler Gereiztheit. Wenn es um Angst geht, wenn es um Stresslösungen geht, sind Frauen in der Regel diejenigen, die versuchen, doch verstandesmäßig eine Stresssituation zu lösen. Mhm. Nehmen wir beispielsweise, ich habe Rückenschmerzen, dann sagt die Frau, ich mache jetzt meine Übungen, ich versuche herauszufinden, was mich belastet zu Hause im sozialen Umfeld. Der Mann beißt lange die Zähne zusammen und sagt dann, operieren, das Ding muss raus. Kümmert sich aber nicht, was er selbst tun kann, im Gegensatz zur Frau. Und erwartet dann Hilfe von Dritten, also von uns als Ärzten.
Ganz genau. Und da ist ja auch eines deiner Spezialgebiete, die Wirbelsäule, der Rücken. Aber es gibt ja konkrete Anlässe, wenn du jetzt als Beispiel nimmst, die Sorge, dass mein Schmerz im Rücken stärker wird. Es gibt aber auch Ängste, die vielleicht etwas weiter weg sind, die uns nicht mittelbar, aber eher vielleicht früher oder später mittelbar, aber erstmal unmittelbar betreffen. Krieg, Terror, Klimawandel ist etwas, was uns alle angeht. Macht das einen Unterschied, ob ich persönlich betroffen bin, also meine Angst vor Spinnen, meine Angst vor zunehmenden Rückenschmerzen, meine Angst vor Jobverlust oder ob etwas weiter weg ist?
Also Naturkatastrophen werden eher weggedrängt oder sind dann auf einmal nicht mehr da. Also man, das Gedächtnis verliert die nicht, aber sie ist nicht mehr im aktiven Bewusstsein, aber persönliche, ganz persönliche Situationen, die bleiben eher gegenwärtig. Also Tschernobyl und Fukushima ist weit weg. Corona, wenn wir mal ehrlich sind, denken wir auch nicht dran, obwohl es im Moment wieder erschreckend viele neue
ganz
Fälle
genau.
gibt. Und damit komme ich auf die Erziehung zu sprechen. Da haben wir kein Konzept der Aufarbeitung.
Mhm.
Es fehlt mir. Es fehlt mir die Aufarbeitung von Corona. Es fehlt mir die Aufarbeitung auch davor der Grippen. Mir fehlt die Aufarbeitung sowohl des Stasitums genauso wie des Dritten Reiches und diese ganzen dramatischen Situationen, eben auch Holocaust, wovon eben eine fantastische Stressforscherin aus New York, Frau Yehuda, eben rausgefunden hat, dass der Stress, der damals bei Holocaust Menschen die DNA verändert hat, ist genau die gleichen Stellen bei den Kindern und Kindeskindern mhm. auch reagieren. Das heißt doch, wenn wir nicht erziehen, wenn wir nicht aufklären, wenn wir nicht vorsorgen, wenn der Geschichtsunterricht nicht rückwärts läuft, anstatt immer bei Cäsar anzufangen, nicht rückwärts läuft, dann bleibt alles, wie es ist und es kommt ein Steinchen auf das andere und es wird immer schlimmer und dann macht sich eben Angst auf einmal in der Potenz bemerkbar.
Es gibt Statistiken, die besagen, jede sechste Person in Deutschland hat Angststörungen. Wann ist Angst denn eine Störung?
Ja, es gibt ja einfach die normale Angst, aber wenn sie länger anhält und wenn ich im Grunde schon die Angst vor der Angst habe und in meinem Kopf eigentlich das Grübelkarussell läuft und das Grauen, was dahinter sitzt, obwohl die Angst ja gar nicht real ist, sondern irgendwo im tiefen Schlummer, speziell nachts, dann wird daraus eine Angststörung entstehen können.
Das ist das Gemeine. Wenn man eigentlich Kraft schöpfen will durch den Schlaf, geht das Gedankenkarussell los mit den Ängsten, ne?
Ja, es geht los, es entsteht Panik, es gibt eine Panikattacke unter Umständen. Die Panik macht sich dann breit in körperlichen Symptomen wie Schwitzen, Zittern oder eben auch in so von Herzvernichtungsgefühlen. Und die Störung ist dann, wenn sie wirklich langfristig anhält, immer wiederkehrt und im Grunde nicht aufhört und man sie auch gar nicht mehr selbst in den Griff
bekommt.
Aber
das ist doch ein wahnsinniger Stress für den Körper. Gibt es irgendetwas, was wir trainieren können, auf Angst zu reagieren, als eben, was du gerade gesagt hast, mit Herzklopfen, Adrenalinschüben, Beklemmungen, nicht schlafen können? Wie kann man sich seinen Ängsten stellen? Also das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ich glaube, wir müssen die Ängste verstehen. Also das ist so wichtig, auch wenn das ganz viel Mut erfordert.
Also hingucken.
Hingucken, genau, und im rausfinden, was ist denn dieser Stress oder diese Angst, die mich hier gerade bedrückt. Ich muss ihn dann auch nutzen im Sinne von, ich überwinde, ich komme selbst ins Handeln, ich lasse mich nicht behandeln. Und das heißt auch für mich liebevoll mit sich umgehen, aber auch mit den anderen, die vielleicht helfen wollen, aber auf die falsche Art und Weise, nach dem Motto, mach dir mal keine Sorge, das ist alles wieder gut. Nein, es ist nicht gut. Wenn es mich überfällt, überfällt es mich. Und dann gibt es so ein inneres Stopp. Also so reagiere ich zum Beispiel. Ich sage, stopp, hör auf, stell dich, aber stopp. Und manchmal hilft es dann einfach, die Fäuste zusammenzupressen. Ja, erstmal. Oder in die Bewegung zu kommen. Ich persönlich muss in die Bewegung. Wenn ich mich ärgere, wenn ich unter Druck gerate, wenn ich in so Angstsituationen war, wie eben auf der Achterbahn, ja, dann muss ich erstmal laufen, dann muss ich tief durchatmen.
Möchtest du deine Ängste nochmal benennen? Ist es nur Achterbahn oder ist es auch was anderes?
Ich bin abgestürzt in den Bergen, 10 Meter, und dachte, scheiße, das tolle Leben ist vorbei. Boah, es ist vorbei. Gleich ist es vorbei. Gleich. Und dann wurde ich ganz ruhig. Und ich musste, Ruhe. Irgendwie automatische Stoppreaktion. Und ich bin dann unten aufgeknallt, meine Hüfte war raus, der Hüftkopf saß hinten am Becken unterhalb der Wirbelsäule.
Ach du meine
Güte. Der Fuß hatte sich nach links verdreht, sah aus wie ein Entenfuß. Ich habe den Humor nicht verlernt, habe mal einmal ganz kurz gelacht und dachte, das darf kein Entenfuß werden, habe dann nach unten gegriffen, habe den eingerenkt.
Oh mein Gott.
Und ich habe dann versucht, durchzuatmen. Ich glaube, das kann man jedem ans Herzen legen. Dieses 4711 nenne ich das. Also Kölnisch Wasser begrenzt.
Unserer Großmütter, okay. Aber wir hatten
4711, ja. Atmen. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden anhalten und ganz langsam wieder ausatmen. Das beruhigt. Du hast mich gefragt, was kann man selber tun? das zum Beispiel mache ich.
Atem ist sicherlich eines der Punkte. Wir hatten letzte Woche im Sonntagstalk Barbara Joost zu Gast, die leitende Oberärztin des Zentrums für seelische Gesundheit in den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. Das Gespräch gab es natürlich auch wieder als Podcast bei uns in der ARD-Audiothek. Und da ging es um stationäre Aufnahme, weil wir haben ja darüber gesprochen, Angst ist eine Störung. Wann ist es eine Störung? Wann muss man eben auch vielleicht stationär behandeln? Soweit muss es ja nicht kommen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, heißt es nochmal ganz klar, Ängste nicht einfach akzeptieren, sondern eben gegensteuern, stehen bleiben und sich diesem großen Schatten, der manchmal vielleicht größer ist, als es tatsächlich real ist, umdrehen und entgegenstellen.
Ja, dem Scheinriesen entgegenstellen, aber bei Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, ja auch gelernt.
Ganz genau.
Aber dieses Gegenstellen, das bedeutet ja auch darüber reden können. Aber viele sind ja ängstlich, darüber zu reden, weil man dann glaubt, wenn man es das häufiger hat, man ist verrückt oder die anderen erklären einen für verrückt oder man findet das würdelos, darüber zu reden, weil man selbst das Gefühl hat, der andere guckt mich schräg an. Nein, genau umgekehrt. Darüber reden und wenn man es nicht schafft im persönlichen Umfeld, dann sich auch wirklich Hilfe holen, psychologische Hilfe holen, die dringender notwendig ist als je zuvor.
Wo finde ich konkret Hilfe? Wen würdest du zuerst ansprechen? Den Hausarzt, die Hausärztin? Oder an wen soll man sich wenden?
Ich kämpfe, wie du weißt, für die Erstarkung der hausärztlichen Versorgung. Jeder von uns braucht die Ärztin, den Arzt des Vertrauens, der uns lange Zeit schon kennt, der unsere psychische, emotionale, soziale und körperliche Situation kennt. Dann kann diese Person eben auch rausfinden, ob das, was dich gerade bedroht, wirklich dramatisch ist, nicht dramatisch ist. Ob eine, sag ich mal so, Müdigkeit, eine Unlust, eine nicht mehr so kräftig anwesende Fitness mit einem Tumor zusammenhängt, mit der sozialen Situation oder mit Ängsten. So, das können nur Menschen tun, die uns nahe sind, zu denen ich einfach mein Vertrauen habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass es den Hausarzt und die Hausärztin wieder gibt, dass wir dafür kämpfen müssen, dass die ganz anders bezahlt werden müssen und dass wir auch kontinuierlich mit denen in Berührung kommen. Das ist das eine. Das zweite ist aber für mich, gleichfalls braucht eigentlich jeder Mensch irgendwo in der Verlängerung einen Coach. Immer mehr. Und da meine ich diejenigen, die das Gefühl haben, ich habe ansonsten kein Umfeld, was mich trägt.
Heißen die nicht Eltern oder Freunde?
Ja, das meinte ich gerade damit. Mhm. Ja, genau. Ne? Überall da, wo dieser Halt nicht kommt, da brauchst du, wenn du das nicht bei den Eltern kriegst, eben deine Freunde, aber sonst auf jeden Fall auch eine ausgebildete Kraft, eben dann, wenn es zu einer wirklichen, nicht einer Attacke kommt, sondern zu einer kontinuierlichen Störung.
Okay, und der Profi kann eben auch sehen oder der vertrauensvolle, hoffentlich dann auch schon dich langfristig begleitende Hausarzt, der kann eben sehen, dass die, so schreibst du es ja auch, die blockierte Rückenmuskulatur vielleicht nicht nur ein Rückenschmerz ist, sondern dass die Ursache der Verhärtung und des Schmerzes Stress und Angst sein kann. Denn das kann auch dieses Weglaufen wollen und nicht können, beschreibst du das ja, das Schreien wollen und nicht dürfen. Wie so ein eingefrorener Fluchtreflex, ein steckengebliebener Hilfeschrei, also kann das auch eine ganz andere Ursache haben als eine rein physische.
Das hat mich ja auch bewogen, dieses Buch zu schreiben, weil ich das sehr früh erlebt habe, als ich mich dem Rücken zugewandt habe und habe gesagt, Mensch, wenn ich da Schäden schon als Radiologe sehe, dann kann ich die auch vielleicht lokal behandeln. Und dann habe ich aber durch die Tausende, Zehntausende Menschen, die ich betreut habe mit meinem Team, eben festgestellt, stopp. Das eine ist der Schaden. Der Schaden kann aber auch durch psychische Überlastung entstanden sein. Da stecken ganz häufig auch lavierte Depressionen dahinter, Dinge, die nicht ausgesprochen werden, weil die Frau sich aufopfert für ihren Mann, der bettlägerig ist und nicht nur körperlich tätig sein muss, sondern auch psychisch ganz stark und vergisst sich dabei selbst. So, und in dieser Konstellation ist es, und deswegen war es für mich auch immer wichtig, mich früh mit Psychologen zusammenzutun, auch mit Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern, die psychologisch ausgebildet sind, eben auch zusammenzuarbeiten.
Aber es ist natürlich, das wissen wir ja alle, du sitzt mehrere Minuten, manchmal auch Stunden im Wartezimmer, und wir gehen ja davon aus, dass es ein zugewandter Hausarzt, Hausärztin ist mit Zeit, die dir zuhören kann, dass ein Mediziner, Medizinerin hellhörig wird und diese ganzen Kombinationen dann natürlich auch in einem Zeitfenster, was für beide Seiten, Patient und Arzt, ausgewogen ist, stattfinden kann. Und die Realität, das wissen wir auch beide, ist ja häufig eine ganz andere. Es ist da auch da dann wieder Hektik.
Ja, das Gespräch müsste ganz anders bezahlt werden. Mhm. Eigentlich sage ich immer, wie eine kernspintomografische Untersuchung im Privatärztlichen, müsste das Gespräch erstmal bezahlt werden. Das Zweite ist, den Menschen, der dir gegenüber sitzt, ausreden lassen, den Menschen ausreden lassen und nicht nach 2, 3, 10, 15 Sekunden unterbrechen, weil du schon den Therapieansatz im Kopf hast, ohne überhaupt verstanden zu haben, worum es geht. Das sage ich jetzt einfach bewusst überspitzt. Mhm. Aber wenn ich in dieser Form Medizin verändere, und dann schaffe ich einfach eine ganz andere Qualität. Krankenhaus schließen oder Apotheken zumachen oder all das, was jetzt im Moment gesundheitspolitisch so in den Köpfen ist, hilft doch gar nicht weiter. Auch wenn dann 500 Medikamente fehlen in Deutschland für die Versorgung von schmerzkranken Menschen, für Infektionen oder für brustkrebskranke Frauen. Das ist eine Dramatik, die ich aber erstmal lösen muss auf der psychosozialen Ebene und dann mit anderen Maßnahmen. Und da machen wir einen grundsätzlichen Fehler in der medizinischen Strukturierung.
Und wann wirst du Gesundheitsminister endlich?
Oh,
nein. Ja, da musst du lachen. Nein, es ist ja so.
Herr Rau wollte gerne. Rau und Clement wollten mich als Gesundheitsminister. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich dann 2 Tage in der Woche noch ärztlich tätig sein kann, dann überlege ich es mir.
Vergiss es. Deswegen bist du es ja auch nicht geworden. Genau.
Ich kann es auch nicht.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Du schreibst in deinem aktuellen Buch, lieber Dietrich Grönemeyer, wenn wir es schaffen, den Körper zu entspannen, dann beruhigt sich auch der Geist. Und mein Gefühl, der Körper signalisiert dem Gehirn, ich bin entspannt. Du brauchst keine Angst zu haben. Also, Leben ohne Angst. Wollen wir mal gucken, wie wir das auch ein bisschen runterfahren und unserem Körper Entlastung schaffen? Das Gehirn löst ja Angst aus, der Körper reagiert. Also beruhige ich es auch auf diesem selben Weg dann?
Wenn ich Sport mache, wenn ich lange laufe, wird das Gehirn auf einmal leer. Wenn ich mich in der Natur bewege und die Natur spüre, rieche, die Vögel höre, das Grün der Bäume, das Rauschen des Meeres, die Weite des Meeres bekomme, gibt es innerliche Ruhe. Der Geist bekommt zur Ruhe und dann kommt die Reaktion des Körpers. Mhm. Das ist ganz verrückt. Da gibt es eine Forscherin, die hat eine Technik entwickelt, diese Augenbewegungstherapie. Du guckst, und das hat sie erlebt, wenn Menschen spazieren gegangen sind oder gelaufen sind in Alleen. Die gucken nach links, die gucken nach rechts, sie gucken nach links, sie gucken nach rechts und hat festgestellt, das reduziert Angst. Ich sage dazu noch, lass uns ganz viele Alleen bauen.
Das wäre doch ein schöner Nebeneffekt,
oder? Ja? Die Therapie ist nämlich so, die Therapeutin setzt sich sonst dir gegenüber und sagt, guck nur auf meinen Finger und dann bewegst du ihn ganz schnell nach rechts und links und rechts nach links. Und dieser Druck im Körper, der geht auf einmal weg. Und wenn ich in der Natur bin, für mich kommt dann einfach diese Einflüsse der Natur durch sich selbst, durch die Lebendigkeit der Natur und der Lebewesen, mit denen wir es da draußen zu tun haben, bis hin zum Lebewesen eines großen Meeres, was ja auch in der Bewegung ein Lebewesen darstellt und uns Kraft gibt dazu. Und hilft.
Du hast die Atemtechnik schon genannt. Natur ist ein großes Entspannungsmittel. Wenn Kinder total aufgeregt vor uns und aufgepumpt stehen, dann sagen wir auch mal, atme mal tief durch. Ja, komm mal runter. Oft hilft es, und manchmal vielleicht auch den Terminkalender ein bisschen entlasten. Also noch mal schnell die Kinder zum Training fahren, noch schnell einkaufen. Wir haben ja so viel auf unseren To-Do-Listen, dass man manchmal das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr dazu, zu schauen und den Kopf zu heben und zu sehen, was ist alles Schönes um uns herum.
Wenn man nochmal zurückguckt in die Anfänge der Menschheitsgeschichte, da wurde sage ich mal, 2 Stunden am Tag gearbeitet. Es gab keine Einflüsse von außen und man hat sich auf das konzentriert, was fürs tagtägliche Leben notwendig war in den sozialen Strukturen. Heute werden wir ja maximal überlastet. Die E-Mail muss sofort beantwortet werden. Man muss ans Telefon gehen. Gleichzeitig die Medien kommen ständig mit anderen Nachrichten. Man weiß gar nicht, wem sollst du noch glauben. Es kommen die ganzen anderen Effekte dazu. Du musst auf einmal Low Carb essen. Früher ging es um Butter und Margarine.
Es also summt, viel brummt und vibriert in unseren Handtaschen, Hosentaschen, Smartphone. Ja. Also in all dem ist ja unser Kopf, sind wir ja ausgesetzt. Ja, es kommt ja alles rein, aber es kommt ja auch nicht wieder raus. Es muss sich ja irgendwo einen Platz suchen im Körper.
Ja, und es ist eine ist unbewusst, das andere ist bewusst. Es gibt Forschungen, die sagen, wenn das Handy klingelt, wenn das Handy klingelt, du bist gerade mitten in einem Gedanken, mitten in einem Gespräch, mitten in einem Prozess, der dir Freude macht, es klingelt das Telefon in dem Moment, ist alles vorbei und du brauchst bis zu 8 Minuten, um wieder zurück in den Flow zu kommen.
Heißt aber doch da, für mich, in der Zwischenzeit klingelt schon wieder 2-mal. Genau. Also muss man sich vor sich selbst schützen und das Handy ausschalten und einfach aus dem Raum legen.
Also ich mache das. Also ich beantworte, wenn es geht, E-Mails erst zu einem bestimmten Zeitpunkt oder ich lege auch zwischendurch das Handy weg, noch zu wenig, aber nachts schalte ich es aus. Das heißt, Digital Detox spielt eine große Rolle. Jeder hat da so seine eigenen oder könnte seine eigenen Formen entwickeln. Abgedunkeltes Schlafzimmer, ich kann mit Licht, werde ich sofort wieder viel früher wach, abgedunkelt und frische Luft, führt bei mir zumindest zu einer langen Schlafphase, zur Traumphase und macht mich fröhlich. Mm. Aber da hat jeder seine andere Art und Weise. Wie viel Schlaf ist normal im Alter?
Je älter, ich bin mit dir im Team, dunkles Schlafzimmer und frische Luft. Aber wenn du sagst, Andi, du schreibst es ja auch, 60.000 Gedanken, Assoziationen, Hirnblitze, Erinnerungen schwirren im Kopf eines Menschen pro Tag herum. Plus all diese kurzen Mikrosekunden an kleinen Filmchen, also die Reizen, denen wir ausgesetzt sind, sind enorm. Dann lass uns doch gleich mal auf den Punkt kommen, den du auch so schön beschrieben hast in Leben ohne Angst. Leben jetzt erst recht. Und wir haben gesagt, ja, gesellschaftliche Ängste lösen etwas aus. Und die sind politisch auch etwas, was sehr stark genutzt wird. Viele hatten Ängste während der Corona-Zeit. Es geht um Einkommen, es geht um, hält mein Vermögen bis in mein Alter hinein. Also Angst ist etwas, was wir heute ja ganz genau im Blick haben in diesem Sonntagstalk. Was machen gesellschaftliche Ängste mit uns?
Ja, sie machen uns teilweise verrückt, wenn Lösungen nicht geschaffen werden. Wenn man glaubt, Gewalt kann man nur mit Gegengewalt lösen, sondern vergisst, dass eigentlich das Beste im Leben ist das Gespräch mit dem anderen und das gemeinsame Gestalten. Also dieses, was man ja selbst in Krisenmomenten auch weiß, dass man einfach, auch wenn man noch so sehr attackiert wird, es besser ist, mal einen Moment zu schweigen, um dann aber ins Gespräch wiederzukommen. Mhm. Und dieses Element findet ja im persönlichen, im Arbeitsplatz, im gesellschaftlichen Umfeld immer weniger statt, eben dieses ins Gespräch hineinkommen, den Frieden suchen, in Respekt und Toleranz vor dem Andersdenkenden einfach auch eine positive Haltung anzunehmen und zu lernen vom anderen. Das mache ich tagtäglich als Arzt, wenn ich in einem Gespräch bin. Mhm. Und ich versuche auch widerstreitende Parteien moderierend zusammenzubringen, um A, selbst zu verstehen, aber B, auch um zu lösen.
Aber die Sorge vor dem Wohlstandsverlust, die Sorge vor dem sozialen Abstieg, die Sorge vor dem Jobverlust oder der wirtschaftlichen Verschlechterung, die kannst du doch auch nicht nehmen.
Nein.
Oder versuchst du das?
Ich kann sie nicht nehmen. Ich kann da nicht nur, und das ist mein Anliegen, motivieren, dein Leben mehr selbst in die Hand zu nehmen, trotz alledem und gerade jetzt auch, zu sagen, wenn ich für mich weiß, was für mich Sicherheit bedeutet, innere Sicherheit, was für mich ein positives Lebensgefühl bedeutet, dann engagiere ich mich auch politisch, auch sozial. Und wenn es nur auf dem Arbeitsplatz ist, auf dem ich mich anders verhalte und andere von mir überzeuge oder mich überzeugen lasse und vor allen Dingen gemeinsam fröhlich sein kann. Mhm. Ich glaube, diese Fröhlichkeit
Nehmen wir auch zu wenig positive Nachrichten wahr? Also wenn wir an Nachrichten denken, denken wir immer an aggressive, an übergriffige Nachrichten, vielleicht an Dinge, die nicht gut laufen. Ist das auch etwas, je nachdem, was ich wahrnehme in meinem eigenen Social-Media-Welt, aber auch in den großen politischen Nachrichten? Hat das auch etwas damit zu tun, dass wir wenig Positives hören?
Die schlechte Nachricht verkauft sich immer besser.
Das stimmt.
Das ist grauenhaft zu erleben. Aber dann bin ich selbst mitgefragt. Jeder Einzelne ist eine kleine Schneeflocke, die zu einer Lawine werden
wie,
kann.
Wie formuliere ich das? Also wenn ich auf mich selber dann gucke, hast du ja nochmal ganz klar gesagt, in Leben ohne Angst, wenn wir sagen, die Zeiten sind schwierig, ja, haben wir verstanden, haben wir auch erkannt. Viele ringen auch in diesen Schwierigkeiten, um eine innere Zufriedenheit, Zuversicht eben auch zu haben. Sich selbst gut zu sein, sagst du ja. Sei liebevoll mit dir. Sei nachsichtig. Sei auch zuversichtlich. Sei
auch
positiv.
Genau.
Sei mutig. Also das ist all das, was du zusammenfasst unter Leben jetzt erst recht.
Ja, und siehe das Gute im Leben. Also siehe wirklich, ich meine, das Leben ist für mich eins der Schönsten. Ich lebe, seitdem ich da abgestürzt bin, mit einer ganz anderen anderen Bewusstsein. Ich habe mich auch nicht hingelegt und habe mich bedauert, sondern ich habe dann tagtäglich meine Übung gemacht. Aber ich habe versucht, gelassen zu werden. Und wenn ich sage, ja, es ist scheiße, wenn ich da runter gucke und mein Fuß guckt in eine andere Richtung, dass ich dann nochmal lache und sage, wenn ich das jetzt so weitermache, dann watsche ich demnächst wie eine Ente und habe mich selbst versucht zu stimulieren.
Aber du kannst das. Wir können vielleicht auch einen humorvollen oder auch manchmal ironischen Blick auf das Leben haben und der trägt uns auch durch das Leben, unsere positive Haltung zu sagen, das Glas ist eben halb voll. Das bringt ja leider nicht jeder mit sich.
Nein, das bringt nicht jeder mit sich, aber jeder kann es lernen.
Mhm.
Und das finde ich, auch in der Multikrise, der wir uns gerade befinden, kann jeder lernen, für sich selbst es zu tun. Und von der Politik fordere ich, und das habe ich auch immer wieder, ich habe es auch gegenüber Herrn Lauterbach ganz klar zum Ausdruck gebracht, klär doch einfach mal auf. Klär doch mal darüber auf, was macht Corona, was können wir alle selbst tun, wo ist wirklich die dringende Gefahr, aber wie stärken wir unser Immunsystem, und zwar nicht nur das körperliche, sondern auch das mentale und soziale Immunsystem. Wie können wir uns vor der nächsten Epidemie wappnen? Müssen wir jetzt alle geimpft werden? Oder nimm doch auch mal diejenigen ernst, die da sagen, nein, auf keinen Fall. Mhm. Also ne, ich habe Diabetes beispielsweise oder ich habe eine schwere Erkrankung, ich kann doch gar nicht. Da erwarte ich auch von der Politik eine ganz andere Hingabe zu uns als Menschen und an ganz andere Ansprache.
Du hast es eben so ein bisschen nebenbei erwähnt. Es kann ja auch vielleicht ein Engagement eine Lösung sein, um ins Handeln zu kommen. Ein Ehrenamt in der Kita, bei der Feuerwehr, im Sportverein, im Elternbeirat. Also Ehrenamt mitgestalten und nicht nur jammern und klagen, kann eine Lösung sein, um Ängste abzubauen?
Ja, im Krankenhaus helfen, da wo die Krankenschwestern im Moment am Rande ihrer mentalen Kraft stehen, körperlich sowieso, aber mental, da mitzuhelfen beispielsweise, im alten Betreuungsumfeld mitzuhelfen. Uns fehlen 200.000 Krankenschwestern in ein paar Jahren, 500.000, so in den Altersheimen, in den Krankenhäusern, im ambulanten Bereich, aber genauso im Sozialdienst an anderen Stellen, bei Kindern, bei Obdachlosen. Oder mitzuhelfen, den Müll einfach in den Flüssen und sonst wo in den Wäldern mit wegzubekommen. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, kleine Möglichkeiten, und das geht hier gar nicht darum, das eigene Ego zu stärken, sondern es geht eigentlich darum, etwas zu tun und einfach anzupacken.
Aber wenn wir sagen, wir sind soziale Wesen und wenn wir etwas geben für die Gemeinschaft, für das große Wir, dann bekommen wir auch etwas zurück, also in Bezug auf dein Thema Angst. Was kriegen wir denn dann zurück, wenn wir etwas merken?
Wir kriegen vor allen Dingen die Zuversicht zurück, das, was lösbar ist. Ich glaube im Kleinen. Wenn man im Kleinen das erlebt, und das haben wir in vielen Krisen, als die ich habe das am Anfang schon ganz früh erlebt, als mein Sohn geboren wurde in diesem Wahnsinnswinter, wo alles verschneit war und die Ostsee vereist war. Ich habe damals in Kiel studiert. Da war die Nachbarschaftshilfe gigantisch.
Also sich umarmen, also physisch und indem wir einbringen, Wärme ausstrahlen. Grüße gehen mal raus an die ganzen Kopfhörer-Zombies. Ja, mal die AirPods rausnehmen, mal wieder den Kopf heben und das Leben überhaupt wahrnehmen. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, zu leben heißt, diese Schönheit des Lebens, die, das tolle Geschenk, mit anderen Menschen zu leben, diese Tiere, Katzen, Hunde und die ganzen anderen Lebewesen eben auch wahrzunehmen und auch zu begreifen, dass 70% der Säugetiere schon ausgestorben sind, also mitzuhelfen, dass diese Lebendigkeit, das Zubetonieren der Städte, dass dieses, was uns auch im Kopf zubetoniert hat, was wir da eben auch halt übertragen haben, wieder zu lösen.
Da müssen wir unsere eigene Mauerspechte sein.
Ja, Mauerspechte und eben eine blühende Landschaft im Kopf wieder schaffen. Und aber dann auch draußen, ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns welche zuhören und sagen, ja gut, die beiden sind hier, treffen sich zwei Optimisten am Sonntagmorgen für SR1 und HR3, sind wir ja auch. Und viele sagen, aber die Zeiten sind schwierig.
Sind sie auch.
Das wissen wir auch, das will ich nur noch mal klar benennen. Wir wissen, dass die Zeiten schwierig sind und dass viele auch Ängste haben, aber damit willst du noch mal einen Gegenpol setzen, dass die Angst uns nicht umklammert.
Wir wissen nicht, ob wir morgen sterben, ob wir gleich gegen die Wand fahren, ob ich hier, wenn ich aus dem Studio gehe, nicht einen Herzinfarkt bekomme. Wir wissen nicht, dass wir leben.
Bitte nicht.
Wir leben jetzt.
Ja.
Wir leben jetzt in diesem Moment. Und in diesem Moment haben wir die Möglichkeit, auch Dinge, die ich vorher schlecht gemacht habe oder wo ich mich beschissen verhalten habe, eben zu ändern, um Verzeihung zu bitten, um zu korrigieren und uns zu engagieren. Und das ist doch, wenn ich meine Kinder und meine Enkelkinder sehe und danach die ganzen Generationen, wenn ich die nicht heute sehe, nach vorne, wenn ich als Wissenschaftler nicht Hand anlege und sage, okay, ich weiß, mit der Atomkraft habe ich was in die Welt gesetzt, da muss ich wenigstens dafür sorgen, dass der Müll irgendwo zwischengelagert wird oder dass die nicht angegriffen werden können von Raketen. Ja, das haben wir schon vor 30, 40 Jahren so formuliert. Dann muss ich das in die Wege leiten und vorher dran denken, was übermorgen sein kann. Und dann bin ich auf dem Weg, dass ich das jetzt nicht verändern kann, sondern dass ich das jetzt ganz klein, mit ganz kleinen Schritten mithelfen kann zu verändern.
Sagt Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Und damit kann ja jeder auch anfangen, ein bisschen zu üben. Statt immer alles negativ zu formulieren, auch immer etwas Positives zu sehen an den Menschen, an denen man immer rumkrittelt oder an dem, was unser Leben eben ausmacht. Ich habe die Zeit sehr genossen. Ich bedanke mich für den Sonntagstalk bei SR1 und HR3. Leben ohne Angst, wie wir in schwierigen Zeiten innere Stärke, Zuversicht finden. Vielen Dank, lieber Dietrich, für das Gespräch.
Ich danke dir auch ganz herzlich.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wenn euch Medizin interessiert und fasziniert, ihr bei Fernsehserien wie Dr. House mitfiebert und Freude daran habt, euch mit Besonderheiten des Lebens zu beschäftigen, dann empfehle ich euch den NDR-Podcast Abenteuer Diagnose. Da geht es um Menschen mit rätselhaften, abgedrehten Symptomen und natürlich die spannende Suche nach Lösungen. Abenteuer Diagnose gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.